Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rutte, schönen guten Abend. Kaum ist das erste vorbei, geht das zweite schon los. Die Tennisturniere von Köln, ein Thema dieser Sendung. Außerdem geht es um Missbrauchsvorwürfe im britischen Turnen und um den Verdacht auf Wettbetrug im Fußball in Tschechien. Wir beginnen aber mit Fußball in Deutschland. Im Montagabendspiel der zweiten Liga gab es ein 2:2 zwischen St. Pauli und Nürnberg. Ina Kast berichtet.
Ja, wenn ein Montagabendspiel doch nur immer so unterhaltsam wäre in der zweiten Liga. Die Gäste aus Nürnberg, sie gingen früh in Führung durch den Startelf-Debütanten Manuel Schäffler. Nach einer halben Stunde dann verwandelte Salazar einen Foulelfmeter für St. Pauli zum 1:1. Kurz nach dem Seitenwechsel blockte St. Paulis Christopher Avivor einen satten Nürnberger Fernschuss im Strafraum mit dem Arm. Den anschließenden Handelfmeter schoss Johannes Geis ins Tor zur erneuten Führung für die Gäste aus Nürnberg. Aber dann war da Daniel Buballa für St. Pauli und er zog im Strafraum Vollspann 12 Minuten vor Schluss ab ins lange Eck. Ein wirklich sehenswertes Tor und so endet diese Partie am Montagabend leistungsgerecht mit 2:2.
Warum werden die Bayern eigentlich immer Meister? Darüber lässt sich wunderbar streiten, aber man darf wohl festhalten, dass Geld eine gewisse Rolle spielt. Die größte Einnahmequelle für Clubs ist das, was Medien zahlen, um die Spiele übertragen zu dürfen. Gut 1 Milliarde Euro pro Saison nimmt die Deutsche Fußballliga damit ein und teilt es auf unter den Erst- und Zweitligisten. Letzte Saison bekam der VfL Osnabrück etwa 7 Millionen Euro, der FC Bayern etwa 70. Ob das gerecht ist, das wird heiß diskutiert. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag, den Mareike Zeck skizziert.
Der Vorschlag, den bis zu 8 Vereine unterstützen wollen, sieht vor allem vor, die TV-Gelder in Zukunft gleichmäßiger zu verteilen und Erfolg oder Misserfolg der Profiklubs weniger stark zu berücksichtigen. So halten es die Vereine, die sich bislang vor allem aus Abstiegskandidaten der ersten Liga und Zweitligisten zusammensetzen, für sinnvoll, in Zukunft nur noch die Hälfte der TV-Einnahmen nach den bisherigen erfolgsorientierten Kriterien zu verteilen. Die andere Hälfte solle, ähnlich wie in der englischen Premier League, gleichmäßig auf die Vereine verteilt werden. Ob in dem Positionspapier am Ende auch vorgeschlagen wird, mehr Geld von der ersten in die zweite Liga umzuverteilen, ist noch nicht klar. Ein Entwurf beinhaltet bislang, dass die Zweitligisten auch an der internationalen Vermarktung der ersten Liga stärker beteiligt werden sollen und aus diesem Topf dann statt bisher 8 Millionen bis zu 50 Millionen Euro bekommen könnten. Das DFL-Präsidium tagt am Donnerstag und will bis Dezember entscheiden, wie die Fernsehgelder ab der kommenden Saison an die Mitgliedsvereine verteilt werden.
Er ist erst 15 und gehört schon zu den Profis bei Borussia Dortmund. Youssoufa Moukoko gilt als ein Riesentalent im deutschen Fußball. Doch bei einem Nachwuchsspiel auf Schalke stand für einige Zuschauer nicht Moukokos Talent im Vordergrund, sondern offenbar seine Hautfarbe. Der Spieler wurde von den Rängen massiv beleidigt. Der Deutsche Fußballbund verurteilte das Verhalten. Schalke entschuldigte sich. Jan Wochner berichtet.
Es waren Beleidigungen weit unter der Gürtellinie. Ein anonymer Augenzeuge berichtete dem WDR, die Beleidigungen hätte eine Gruppe von Männern gebrüllt, die sonst nicht bei Spielen der Schalker U19 im Stadion zu sehen sei. Rassistische Sprüche habe der Augenzeuge nicht gehört. Auch auf dem Videomitschnitt der Live-Übertragung sind keine rassistischen Bemerkungen wahrnehmbar. Schalke will trotzdem weitere Tonaufnahmen überprüfen und auswerten. Sportvorstand Jochen Schneider verurteilte die Beleidigungen scharf, entschuldigte sich beim Spieler und kündigte Konsequenzen für die Täter an. Auf der Suche nach den Tätern könnte helfen, dass die 300 Zuschauer im Stadion personalisierte Tickets hatten.
Schiedsrichter bestechen, so den Ausgang von Spielen beeinflussen und mit der Wette auf das manipulierte Ergebnis abkassieren. Dieses Einmaleins des Wettbetruges beherrscht offenbar auch der Vizepräsident des tschechischen Fußballverbandes. Am Freitag wurde er verhaftet, heute ist er zurückgetreten. Dazu Peter Lange.
Dies sei der Beginn einer langen Reise, auf der tschechische Fußball das Vertrauen von Fans, Partnern und der Öffentlichkeit zurückgewinnen muss, so Verbandspräsident Martin Malík nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung des tschechischen Fußballverbands FACR. Malík teilte mit, dass sein verhafteter bisheriger Stellvertreter Roman Berber alle Ämter niedergelegt hat. Die Verbandsführung entschied außerdem, dass die Schiedsrichterkommission aufgelöst wird. Roman Berber und 18 weitere Beschuldigte sind seit einer Razzia der Polizei am vergangenen Freitag in Polizeigewahrsam. Ihnen wird vorgeworfen, in den unteren Ligen des tschechischen Fußballs Spiele manipuliert zu haben. In Medienberichten war dem ehemaligen Schiedsrichter mit Stasi-Vergangenheit schon seit mehreren Jahren Korruption und Machtmissbrauch vorgeworfen worden. Wegen dieser Delikte steht zurzeit in Prag der ehemalige Verbandspräsident Miroslav Pelta vor Gericht, der 2017 verhaftet worden war. Bei einer Verurteilung drohen ihm 12 Jahre Haft.
Die Stadt Köln war bisher nicht bekannt als Standort internationaler Tennisturniere, doch dann kam Corona. In der Pandemie zogen mit Stockholm und Shanghai 2 Veranstalter zurück, Köln sprang ein und darf sich jetzt rühmen, vom Nobody auf internationaler Tennisbühne zur ersten Stadt geworden zu sein, die 2 Turniere hintereinander ausrichtet. Das erste hat gestern der Deutsche Alexander Zverev gewonnen, das zweite hat heute begonnen, Alexander Lorenz berichtet.
Das ging schnell. Nach genau einer Stunde war Daniel Altmaiers Auftaktmatch in Köln schon wieder vorbei und der Überraschungsachtelfinalist der French Open raus. Mit 1:6 und 0:6 kassierte der Kempener gegen Jegor Gerasimov aus Belarus eine heftige Niederlage. Altmaier fand von Anfang an nicht zu seinem Spiel, brachte kaum erste Aufschläge, machte viele Fehler und haderte mit sich selbst. Schon beim ersten Turnier in Köln vor einer Woche war der 22-Jährige in Runde 1 gescheitert. Von den Deutschen sind jetzt nur noch Topspieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff aus Warstein dabei.
Sie blicke mit Stolz auf ihre Amtszeit zurück, hat Jane Allen gesagt, als sie letzte Woche ihren Rücktritt ankündigte als Präsidentin des britischen Turnverbandes. Wo sie Stolz empfindet, empfinden etliche Sportlerinnen Schmerz. Sie werfen dem Verband unter Allen ein Klima der Angst vor, in dem körperliche und psychische Misshandlungen zum Alltag gehörten. Medaillen um jeden Preis, Imke Köhler berichtet.
Our next competitor represents Great Britain. Amy Tinkler.
Amy Tinkler bei den Olympischen Spielen in Rio vor 4 Jahren im Finale im Bodenturnen. Die damals 16-Jährige zeigt Doppeltwist, Doppelsalto, das, was die Weltklasse bietet. Sie gewinnt mit dieser Leistung Bronze und lächelt. Aber es scheint eine Momentaufnahme zu sein, denn heute sagt sie:
It was just incredible, but it's just like I would give up that medal to not have.
Es sei unglaublich gewesen, aber sie würde die Medaille wieder abgeben, wenn sie dafür nicht das durchmachen müsste, was sie durchgemacht habe. Amy hat das Kunstturnen Anfang des Jahres an den Nagel gehängt. Bis heute ist sie in psychologischer Behandlung. Zahlreiche Turnerinnen werfen dem Verband seelische Grausamkeit und Misshandlung vor und sagen, dass er eine Kultur der Angst etabliert habe. Dem Fernsehsender ITV, der den Skandal publik gemacht hat, haben Athletinnen erzählt, dass sie sich vor Angst in die Hose gemacht hätten. Andere haben offenbar auch noch Jahre nach Beendigung ihrer Karriere Albträume, in denen sie unter Schmerzen turnen müssen. Amy glaubt, dass bei ihr und ihren Teamkolleginnen viele Operationen nicht nötig gewesen wären, wenn sie mit ihren Trainern offen über Schmerzen hätten reden können. Ein Dauerthema war dagegen das Gewicht der Turnerinnen. Vielen ist über Jahre hinweg gesagt worden, dass sie zu fett seien, was sich in Essstörungen und einer verzerrten Selbstwahrnehmung niederschlägt. Francesca Fox hat sich zum Schluss 6 bis 10 Mal am Tag auf die Waage gestellt. Jetzt, Jahre später, hat sie Schwierigkeiten mit ihrem Kinderwunsch. Denn mit der Vorstellung, dass sich im Zuge einer Schwangerschaft ihr Körper verändern würde, kommt sie nicht klar. Bei Catherine Lyons, die ihre Turnkarriere schon mit 15 Jahren beendete, wurde eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Catherine sagt, sie sei gezwungen worden, trotz Verletzungen zu trainieren, habe im Trainingslager zu wenig zu essen bekommen und sei von den Trainern immer wieder angebrüllt worden. Das hat bei ihr schließlich zu Heulkrämpfen und zum Hyperventilieren geführt.
I was dragged into a store cupboard.
Dann haben sie mich in eine Abstellkammer geschleift. Für ein 7- oder 8-jähriges Mädchen war die relativ groß, aber sie war vollkommen leer. Ich war da ganz alleine und dann haben sie die Tür zugemacht.
Inzwischen ist in Großbritannien eine Beratungshotline eingerichtet worden und eine unabhängige Kommission überprüft die Vorwürfe. Die Chefin des Turnverbands Jane Allen hat sich bei den Sportlerinnen entschuldigt. Allen wird ihren Posten im Dezember räumen, allerdings aus Altersgründen, wie sie betont, nicht wegen der aktuellen Vorwürfe.
Aus Großbritannien der Bericht von Imke Köhler. Der Deutsche Fußballbund wird sich um die Austragung der Frauenweltmeisterschaft 2027 bewerben. Zusammen mit Belgien und den Niederlanden und in Frankreich wird es am kommenden Wochenende in den Spielen der ersten und zweiten Fußballligen Schweigeminuten geben. Zum Gedenken an den Lehrer, der in Paris auf brutale Art und Weise ermordet worden war. Mutmaßlich aus islamistischen Motiven. Damit endet Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen angenehmen Abend noch.